Zolli-Radio.
Der Podcast aus dem Zoo Basel. Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe vom Zolli-Radio. Hier sind wieder der Lukas Meili
und Jenny Dagen.
Heute nehmen wir sie mit ins Meer. Zu einem Tier, das beim Kopf an einem Ross gleicht, hinten aber etwas wie ein Wurm aussieht. Mit seinem seltsamen und gleichzeitig anmutigen Äußeren hat das kleine Tier schon vor 2000 Jahren die Fantasie der Menschen beflügelt. In der griechischen Mythologie beispielsweise ziehen die kleinen Wesen den Wagen vom Meeresgott Poseidon. Haben Sie es erraten? Es geht natürlich ums Seepferdli. Auch im Zolli sind Seepferdli sehr beliebte Tiere, wie sie so im Wasser schweben und irgendwie wie aus einer anderen Welt scheinen. Bei uns zu Gast sind darum heute Rahel Lavater, die Pflegerin der Seepferdli, und Fabian Schmidt, der Kurator vom Vivarium, wo die Seepferdli im Zolli leben.
Sie erzählen über die Besonderheiten der Seepferdli. Sie erklären, wie es möglich ist, dass bei denen die Männchen schwanger werden können. Und dann machen wir auch noch eine Schaltung zum Geomar-Institut in Kiel. Das ist eins der weltweit führenden Forschungsinstitute in Sachen Ozean. Dort forscht eine Schweizer Biologin, die dort in Basel studiert hat, zum Immunsystem von Seepferdli. Eine Forschung, die irgendwann vielleicht auch der Gesundheit des Menschen zugutekommen könnte. Ein weiterer Gesprächsgast in dieser Sendung ist der Matthias Lörtscher. Er ist der Leiter der CITES-Vollzugsbehörde in der Schweiz. Das ist die Behörde, die schaut, dass mit seltenen Tieren und Pflanzen kein illegaler Handel treiben wird. Er erzählt uns, wie oft Seepferdli geschmuggelt werden und warum sie besonders in asiatischen Ländern so begehrt sind. Steigen wir aber zuerst gerade mal ein ins Gespräch mit der Rahel Lavater und dem Fabian Schmidt.
Seepferdli, das ist ja ein schönes, aber irgendwie auch ein seltsames Tier. Es lebt im Wasser, aber es sieht jetzt auch nicht unbedingt aus, wie man sich so einen Fisch vorstellt. Dann hat es auch noch den Namen von einem Landtier, also ein Pferdli hat es im Namen. Rahel Lavater, können Sie uns aufklären, was genau ist ein Seepferdli? Ist das ein Fisch?
Seepferdli gehört zu den sogenannten Knochenfisch. Also das Seepferdli hat schon die frühesten Forscher verwirrt. Im einen Buch, das wir vor uns liegen haben, hat ein Forscher sie sogar zu den Insekten gezählt. Ganz am Anfang, also die Leute waren irritiert gewesen, vor allem über die pferdeartige Gestalt. Und sie sind einfach wahnsinnig herzig und sie faszinieren die Leute, weil sie so ein anmutiges Äusseres haben. Sie haben den gewölbten Hals, sie haben die Augen, wo sie unabhängig voneinander bewegen können. Sie haben das Röhrenmaul, sie haben den Schwanz, der zum Greiforgan
kann benutzt werden.
Genau. Ja, das ist schon mal etwas, glaube ich, das sehr den Leuten gefällt und ja, wie herzig, das gehört mir eigentlich fast den ganzen Tag. Und sie sind halt auch sehr schön gefärbt. Es kann silbrig sein, es kann gel sein, es gibt schokibraune Tiere. Ja, es ist immer wieder jeden Tag eine Freude, wenn man zu diesen Tieren anläuft.
Es gibt, wenn ich richtig informiert bin, über 40 Seepferdli-Arten. Welche kann man jetzt hier im Zolli sehen?
Ja, genau. Also das mit den Arten, ich würde mich da auch nicht festlegen. Es gibt gewisse Leute, die sagen, zwischen 40 bis 50 sind beschrieben worden. Wir haben zurzeit drei Arten. Zum einen das Topfbuchseepferdli, wo wir ausstellen tun im Schauaquarium. Und dann haben wir zwei Arten hinter der Kulisse. Das ist zum einen das Zebraschnauzenseepferdli und die andere Art ist das Langschnauzenseepferdli.
Was man da auch gehört, dass eben das Zebraschnauzenseepferdli auch den Namen eigentlich von einem Landtier hat. Und das ist etwas, was man doch bei einigen Arten im Aquarium hat. Also der Seeigel ist ja auch nach einem Igel benannt. Also irgendwie ist uns die Unterwasserwelt ein bisschen fremd, dass wir immer vergleichen mit Tieren, die wir besser kennen vom Land. Es gibt auch Seeflattermaus, es gibt den Seehase. Und wenn wir noch zu den Robben gehen, haben wir den Seehund, den Seebär, den Seeleu, den Seeelefant, den Seeleopard, das Walross. Also das ist etwas, wo weit verbreitet ist, dass man Tiere im Wasser ja, in Anlehnung Namen gibt von völlig unverwandten Tieren vom Land.
Sie arbeitet dort als Tierpflegerin hinter den Kulissen und haben unter anderem eben auch mit der Pflege der Seepferdchen zu tun. Was heisst das denn genau? Was gehört so zu Ihrer täglichen Arbeit?
Ja, also am Morgen, das machen wir jeden Morgen und jeden Abend, führen wir eine sogenannte Morgenkontrolle durchführen. Man läuft zum Aquarium. Man studiert Tiere. Mit der Zeit weiss man genau, wenn etwas nicht gut ist. Und sie sind wirklich so schön abwartend, sind sie in den Algen oder an anderem Substrat. Die Atmung ist ruhig, die Hautoberfläche ist klar. Und das ist schon mal ein erster Eindruck, wenn man ans Aquarium herläuft. Nachher geht man hinter das Aquarium in den Bereich der Tierpfleger, wo der Besucher eigentlich nicht ansieht. Dann tut man je nachdem Vorfilterplatz waschen. Man tut die Funktion der technischen Apparaturen prüfen. Wir tun sehr wichtig die Temperatur messen. Gerade das ist jetzt eine gekühlte Art, das Topfbauchseepferdchen. Und dann müssen sie immer schauen, dass sie über die 17 Grad Wassertemperatur haben. Gut, und wenn ich mich vergewissert habe, dass das alles okay ist, dann gehe ich eigentlich bald in den Reserveraum, hole schon mal eine erste Futterportion. Seepferdchen haben einen wahnsinnig hohen Futterbedarf. Also sie sind immer eigentlich auf der Pirsch und müssen immer mit gutem Futter versorgt werden. Dann machen wir eigentlich auch sehr oft am Vormittag machen wir Teilwasserwechsel. Tut man einen Teil vom Wasser absaugen und durch neues Wasser ersetzen. Sie bringen mit dem Spurenelement unter anderem wieder rein. Man tut das Nitrat verdünnen und es sorgt allgemein für das Wohlbefinden der Tiere, wenn man das regelmäßig macht. Und ja, also das ist eigentlich der grösste Teil von der Zeit, wie man so einen Tag verbringt.
Wir haben jetzt schon einiges gehört über die Seepferdchen und auch Sachen, die sehr faszinierend sind. Was fasziniert denn Sie jetzt persönlich an der Arbeit mit diesen Tieren?
Ja, es ist einfach generell die Faszination fürs Meer oder fürs Wasser. Und das Seepferdchen ist halt auch bei mir, der Virus hat mich auch gerade befallen gehabt, oder die Faszination, als ich das erste Mal im Basler Zoo mit dem Seepferdchen in Kontakt gekommen bin. Es ist halt einfach das Äußere, das irgendwie wie süchtig macht. Es ist etwas Schönes zum Anschauen, etwas Edels, etwas Feines. Und ich habe nie genug gefunden. Also ich freue mich jeden Tag, wenn ich wieder kommen kann und sie wieder pflegen kann und es Jungtiere gibt, die man aufziehen kann. Ja, es ist einfach das Gesamtpaket, das einfach stimmt bei den Seepferdchen.
Fabian Schmidt, würden Sie von sich auch sagen, dass Sie süchtig sind nach Seepferdchen?
Ich würde sagen, dass ich süchtig bin nach allen Fisch- und Reptilien und Amphibien, weil das alles sehr, sehr spannende Tiergruppen sind. Und von dort her faszinieren mich Seepferdchen auch, aber nicht mehr als andere Tiere auch. Also da ist Faszination für alle Tiere da.
Bei den Seepferdchen kann man ja ein sehr besonderes Balzverhalten auch beobachten. Das können auch Besucherinnen und Besucher, wenn sie Glück haben. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern das ein bisschen schildern, wie das vor sich geht?
Ja, da sind Seepferdchen absolut einzigartig im Tierreich, dass letztlich nicht das Weibli, sondern das Männli schwanger, beziehungsweise bei Tieren redet man von Trächtigkeit, also dass Männchen trächtig wird bei den Seepferdchen. Meistens leben sie schon in Paarbindungen, sonst sucht sich das Weibli eigentlich dann ein Männchen aus, balzt es an. Das passiert eigentlich, wenn sie, die Eier werden ja weiter vom Weibli produziert und reifen dort. Und der letzte Schritt ist eigentlich, dass sie Wasser zufügt dem Ei, dass es also flüssig wird. Und dann muss es innerhalb von 24 Stunden geleitet werden und dann geht eigentlich vom Weibli Balz aus. Und das dauert bei den Seepferdchen sehr lang in der Regel. Das kann bis zu 9 Stunden gehen, ist, glaube ich, Rekord bei Mengenarten, wo sich die Tiere dann wirklich umgarnen und balzen. Und sehr häufig tun sich es dann eben, oder eigentlich immer, tun sich es mit dem Schwanz ineinander verhaken und schwimmen durchs Wasser. Zwischen ihnen sinken sie immer mal wieder am Boden ab und flanieren den Boden entlang. Und meistens, wenn sie am Aufsteigen sind, kommt es dann irgendwann zur Eiablage. Und das Weibli übergibt ihre Eier einem Männchen. Sie hat so eine Legeröhre. Und die Legeröhre setzt sie an der Brust-Bauchtasche vom Mann. Er hat also in seinem Bauch eine geschlossene Tasche mit einer Öffnung oben. Und dort legt das Weibli ihre Eier drin. Und damit ist für sie eigentlich das Reproduktionsgeschäft abgeschlossen. Und der Mann trägt in seiner Bauchtasche die Jungtiere aus. Das ist tragzeitisch unterschiedlich. Das hängt von der Art ab. Wir haben schon gehört, es gibt über 40 Seepferdchenarten. Es hängt auch von der Wassertemperatur ab. Je wärmer, desto schneller ist so eine Entwicklung. Also es gibt Arten, da geht das etwa 10 Tage und bei anderen Arten geht es bis zu 6 Wochen. Und dann tut das Männchen im Prinzip die Jungen freisetzen. Die kommen dann aus seiner Brusttasche raus und sind einfach kleine Abbilder der Älteren. Proportionen stimmen vielleicht noch nicht so ganz. Die Schnauze ist meistens entweder sehr viel länger oder sehr viel kürzer. Aber es sind eigentlich schon kleine, fertige Seepferdli, so zwischen 6 und 12 mm lang, auch wieder artabhängig. Auf alle Fälle so groß, dass sie eben nicht wie bei vielen Fischen im Plankton mitverdriftet werden, sondern schon relativ stationär können sie und auch selbstständig. Also die Eltern kümmern sich nicht mehr um die Jungen, sobald sie freigesetzt sind.
Sie haben vorher beschrieben, wie das so, denn die kleinen Seepferdchen so ausgestoßen werden. Ich glaube, das ist so wie wehenartig, werden die so wie rausgepresst. Hat jemand von euch das schon mal beobachten können? Live?
Ich nicht. Leider noch nie. Noch nie in diesen ganzen Jahren. Ich glaube einfach, es passiert sehr oft über die Nacht, wenn wir selber daheim sind. Und am Morgen, wenn man kommt, sieht man dann die Jungtiere im Aquarium rumschwimmen.
Was ist das für Sie, so ein Moment, wenn Sie so am Morgen eben in die Zolle kommen und dann sehen Sie, aha, da ist jetzt etwas passiert über Nacht?
Ja, es ist immer wieder faszinierend, wenn man eben, der Herr Schmidt hat es gesagt, das sind fertig ausgebildete Seepferdchen. Es ist alles da, es ist perfekt. Es ist einfach immer wieder eine riesengroße Bewunderung und Faszination und natürlich auch eine Freude. Dann kann man wieder etwas abschöpfen von den Jungtieren und kann sie versuchen, gross zu ziehen. Ja.
Dass bei den Seepferdchen die Männchen die Jungen auf die Welt bringen, hat uns doch ziemlich überrascht. Wir haben eigentlich gemeint, im Tierreich gäbe es eine klare Rollenverteilung und es seien die Mütter, die sich von A bis Z um die Jungen kümmern. Es gibt aber viele Beispiele aus der Tierwelt, die das Gegenteil beweisen, wie es der Fabian Schmidt im folgenden Beitrag anhand von verschiedenen Fällwerten erklären. Und bei Tieren, die unter Wasser leben, ist sowieso alles noch mal ein bisschen anders. Die haben eine andere Strategie zur Fortpflanzung wie die Säugetiere. Bei den Fischen kümmert sich nämlich oft weder die Mutter noch der Vater um die Jungen, sondern die werden einfach sich selber überlassen. Ein Fischweibli produziert oft 10'000 Eier, stößt die ins Wasser aus und lässt sie von einem Männchen befruchten. Und von diesem Moment an nimmt sie die Strömung einfach mit. Und es schaut niemand mehr.
Also man sagt bei Fisch, dass es etwa bei 30% von allen Fischarten pflegt durch einen oder beide älteren Teile vorkommen. Also die grosse Mehrheit legt Eier ab, befruchtet es und dann driftet das im Plankton und entwickelt sich vor sich an, ohne die Eltern je zu sehen haben.
Weil es dermassen viele Junge sind, muss man sie als Eltern natürlich auch nicht so sorgfältig hegen und pflegen, wie das zum Beispiel Säugetiere machen, wo nur gerade ein Jungs oder ein paar wenige aufs Maul haben. Die meisten Fische sichern ihre Fortpflanzung also über die Menge und nicht über die Sorgfalt, die sie in die Brutpflege stecken. Aber auch hier gibt es Ausnahmen.
Aber eben bei 30% gibt es eine elterliche Pflege und dort wiederum sagt man, dass eigentlich etwa 50% durch den Vater passiert, etwa 30% durch die Mutter und 20% etwa durch beide älteren Teile. Man kennt zum Beispiel Maulbrüter, also Fische, die ihre Eier im Maul ausbrüten. Das gibt es bei Männchen und bei Weibchen. Ein klassisches Beispiel ist der Kardinalbarsch. Und beim Kardinalbarsch ist es so, dass zum Beispiel auch das Männchen das macht. Und das dauert etwa 3 Wochen, wo er die Eier ausbrütet in seinem Maul. Es sind, weil sein Maul nicht riesig ist, nicht so wahnsinnig viele Eier. Also so ein Freileicher, der setzt ein paar 10'000 Eier frei. Kardinalbarsch hat etwa 50 Eier, die das Männchen dann im Maul hat und etwa 3 Wochen lang ausbrütet und die Jungen auch noch mal etwa 1 Woche im Maul führt. Und das heisst, er kann etwa 4 Wochen nicht fressen, weil er aufs Brutgeschäft muss schauen. Das heisst, es können eigentlich nur Männer sich in der Zucht beteiligen, die auch gute körperliche Konstitution haben, weil sonst sterben sie einfach, verhungern sie letztlich. Und darum ist es auch bei den Seepferdchen so, dass eigentlich sich die Weibchen und die Männer bemüht, weil das Männchen muss wirklich überzeugt werden zur Zucht, weil er einfach sehr viel mehr investiert. Also beim Weibchen ist mit der Eiablage das Brutgeschäft eigentlich erledigt.
Dass sich, wenn überhaupt, dann eher die Väter ums Ausbrüten vom Nachwuchs kümmern und nicht die Mütter, das kommt auch bei anderen Tierarten vor.
Das findet man eigentlich in allen Tierklassen. Also es gibt Wasserwanzen, wo Gläg oder das Weibli legt dem Männchen Gläg auf den Rücken, auf die Flügel. Der kann dann gar nicht mehr fliegen. Der kann nicht mehr gross abtauchen in seinem Wasser, sondern bleibt eigentlich unter der Oberfläche, um die Eier mit Sauerstoff zu sorgen. Und hat das ganze Brutgeschäft lastet im wahrsten Sinne von Wort auf seinen Schultern. Es gibt dann auch Beispiele, zum Beispiel Blatthühnli. Das ist so etwas Ähnliches wie ein Taucherli bei uns, also ein Blässhuhn. Verwandtschaft, da gibt es tropische Arten in Südamerika, in Asien und in Afrika. Und die sind tatsächlich polyandrisch. Das heisst, ein Weibli hat mehrere Männer. Die unterhalten also ein Mannenharem und legt jedem Mann Eier ins Nest. Und der Mann brütet die aus und ist für die ganze Jungenversorgung dann allein zuständig. Und das Weibli kümmert sich gar nicht darum. Und gerade so, wenn so junge Blatthühnchen Gefahr weitern, dann nimmt das unter die Flügel auf. Und das ist dann, wenn so 4 Junge unter den Flügel hat, eine ziemliche Last. Man sieht dann nur so Beine, Zechen abhängen von den Jungen. Das ist also ein herrliches Bild. Man sieht es auch bei Säugetieren. Dort ist es aber eigentlich immer so, dass der Mann einfach hilft. Also bei den Vögeln muss man sagen, dass in der grossen Mehrheit der Fälle beide älteren Teile sich darum kümmern, also Männchen und Weibchen, dass wirklich nur das Männchen das allein macht, das ist auch die Ausnahme. Und bei Säugetieren ist es eigentlich eher die Ausnahme. Man findet es bei ein paar Nagetieren, man findet es bei vor allem Hundeartigen, also wenn man an Füchse denkt, Wölfe denkt, wo das Männchen mithilft bei der jungen Aufzucht. Also dort ist es eigentlich nie so, dass der Mann das allein macht, sondern er hilft immer mit. Und dann der dritte Punkt sind Primaten und dort dann auch nicht nur wir, sondern am bekanntesten vielleicht bei den Krallenäffli, wo das Weibli die Jungtiere eigentlich nur zum Säugen zu sich nimmt und dann wieder abgibt. Und durch die Gegend getragen werden vom Männchen. Der hat dann Huckepack und der muss die ganze Last tragen. Beziehungsweise wenn sich dann Familienverbände ausbilden, tun sich auch die älteren Geschwister und dann durchaus auch die älteren Schwestern am Umträgen und an der Aufzucht beteiligen. Von dort her ist es schon etwas, was man immer wieder findet im Tierreich.
Halten wir also fest, die Aufzucht des Nachwuchs ist im Tierreich überhaupt nicht nur Sache der Weibli. Bei den Unterwassertieren gibt es, wie wir gehört haben, ganz viele Konzepte. Ein bisschen klarer ist die Rollenverteilung hingegen bei den Säugetieren. Dort sind es in 80-90% von allen Arten die Mütter, die sich allein um die Jungen kümmern. Das liegt daran, dass sie im Moment, wo das Jungen auf die Welt kommt, einfach schon sehr viel investiert haben.
Säugetiere haben alle klassischerweise eine innere Befruchtung. Das heisst, das Jungtier entwickelt sich im Körper der Mutter und ist bei der Mutter. Und damit ist auch das Hauptinvestment und die Hauptlast ist bei der Mutter.
Bei den Fischen, wo eine externe Befruchtung stattfindet, ist die Mutter hingegen nicht mit ihrem Körper an Nachwuchs gebunden.
Bei einer externen Befruchtung sieht es ja jetzt anders aus, weil in dem Moment, wo die Eier den Körper der Mutter verlässt, heisst das nicht unbedingt, dass die Mutter sich auch noch darum kümmern muss. Gerade wenn häufig werden Sperma und Eizellen gleichzeitig rausgelassen und befindet die Befruchtung statt. Aber häufig kommen auch die Eier zuerst und das Männchen befruchtet erst dann. Und eben in dieser Zeit hat das Weibchen praktisch die Chance zu flüchten und das Männchen mit dieser Brut allein zu lassen und sitzen zu lassen. Und in dem Moment, wo eben die Eier oder befruchtete Eier draussen sind, muss nicht unbedingt das Weibchen sich darum kümmern, sondern kann es als Männchen machen. Und der Fall vom Seepferdli ist natürlich ganz extrem, dass das Männchen das praktisch zu sich in Brusttasche nimmt und bei sich behaltet und eben sehr viel investiert. Und umgekehrt, durch das, dass eine innere Befruchtung durch das Männchen stattfindet, kann das Männchen in dem Moment auch absolut sicher sein, dass das sicher seine eigenen Jungen sind. Also, dass er nicht irgendwie ein Kuckucksei bei sich hat, wo ein anderer Vater hat.
Zu dieser Brusttasche, wo das männliche Seepferdli die Eier austreibt, gibt es übrigens noch eine lustige Info. Weil je grösser die ist, also je dicker sein Bauch, desto beliebter ist das Männchen bei den Damen.
Was wir gerade bei unseren australischen Topfbuchseepferdchen sehr gut sehen, dass Männer mit grossen Bäuchen bei Seepferdchen deutliche Vorteile haben. Also dort mögen die Weibli gerne einen Mann mit einem dicken Topfbauch, weil der garantiert ihnen, dass sie ihm sehr, sehr viele Eier geben können und dass es sehr, sehr viele Junge daraus gibt.
Dass bei den Seepferdli die Männchen schwanger werden, ist auch für die Forschung ein sehr spannendes Phänomen. Und zwar fragt man sich, wie es möglich ist, dass das Männchen der Embryo nicht abstoßt, also das eigentlich fremde Gewebe mit seinem Immunsystem nicht bekämpft. An genau dieser Frage forscht die Schweizer Meeresbiologin Olivia Roth am Geomar-Zentrum in Kiel. Das Geomar-Zentrum ist eines der 5 bedeutendsten Zentren für Meeresforschung auf der ganzen Welt. Olivia Roth, die dort in Basel Biologie studiert hat, befasst sich dort mit mariner Evolutionsökologie. Wir haben per Videocall im Norden von Deutschland angerufen und haben von Olivia Roth einen Einblick bekommen in ihre Forschung.
Für Olivia Roth ist das Seepferdli ein wahnsinnig spannendes Tier, um daran zu forschen. Dass bei den Seepferdli die Männchen schwanger werden, ist im Tierreich absolut einzigartig. Das gibt es sonst nur bei den Verwandten der Seepferdli, den Seenadeln. Schwanger sein, hat uns Olivia Roth erzählt, ist für den Körper und für das Immunsystem nämlich eine echte Herausforderung.
Wenn man sich eigentlich vorstellt, was das Problem ist bei einer Schwangerschaft, dann ist es so, dass es eigentlich eine Organtransplantation ist. Also wenn man sich vorstellen, wenn man ein Embryo hat, dann ist der Embryo nur zur Hälfte mütterliches Gewebe, zum Beispiel bei uns Menschen, und zur Hälfte väterlich abstammendes Gewebe. Und das heisst eigentlich, wenn das Gewebe in einem selber drin wächst, dann wird es wie bei einer Organtransplantation normal zu einer Abstoßung kommen. Weil das Immunsystem immer gegen fremd eigentlich reagiert. Und jetzt ist es aber so, dass eine Schwangerschaft, dass es mit der stattfindet, muss es angepasst im Immunsystem gehen, damit der Embryo toleriert werden kann. Und darauf forschen wir eigentlich.
Bei den Menschen ist es so, dass während einer Schwangerschaft das Immunsystem abreguliert wird. Wegen dem sind schwangere Frauen beispielsweise auch anfälliger auf Krankheiten. Zusätzlich gibt es in der Gebärmutter einen Bereich, der nicht erkennt, ob körpereigenes oder fremdes Gewebe vorhanden ist. Es fehlen dort die bestimmten Rezeptoren, die Fremdkörper feststellen könnten. Und weil die Rezeptoren dort fehlen, wird eben auch fremdes Gewebe toleriert. Zum Verstehen, was Olivia Roth gerade weiter erklärt, müssen wir kurz einen ziemlich komplizierten Begriff einführen. Er heisst Haupthistokompatibilitätskomplex. Der Haupthistokompatibilitätskomplex, das ist der Name für eben die Rezeptoren, die körpereigene und körperfremde Gewebe unterscheiden können.
Und bei der Sehnadel und bei der Sehpferde, wenn wir es herausgefunden haben, ist das genau der Haupthistokompatibilitätskomplex verloren gegangen ist im Genom. Das heisst, die haben den gar nicht. Und unsere Vermutung ist jetzt, dass aus dem eigentlich die Männer Schwangerschaften können evolvieren, also dass zuerst der Haupthistokompatibilitätskomplex verloren gegangen ist und sich dann aufgrund von dem können die einmalige männliche Schwangerschaft evolvieren. Und dass darum dort Männer eigentlich fähig sind, die fremden Embryonen in ihrem Körper zu akzeptieren.
Wenn im Körper der Seepferdli also die Rezeptoren fehlen, die körpereigene und körperfremde Gewebe unterscheiden können, dann müsste man doch eigentlich annehmen, dass sie viel anfälliger auf Krankheiten müssten sein. Das ist aber nicht so. Und gerade darum ist es für Olivia Roth so ein spannendes Forschungsfeld.
Und es scheint aber so zu sein, dass jetzt die Seenadel und Seepferdli nicht sehr viel anfälliger sind für Krankheitserreger, ob das jetzt Bakterien oder Viren oder auch große Parasiten sind, sondern dass die eigentlich relativ gut so überleben. Und die Frage ist natürlich jetzt, hat es eine Kompensation gegeben, die Evolution? Also kann es sein, dass sich gewisse andere Teile vom Immunsystem zum Beispiel erweitert haben, die wichtiger geworden sind eigentlich in der Evolution, dass die gewisse Funktionen können übernehmen können?
Dass das Immunsystem der Seepferdli offenbar trotz diesen fehlenden Rezeptoren gut funktioniert, das könnte auch für Erkenntnisse in der Humanmedizin interessant sein. Gerade für die Bekämpfung von Krankheiten, die eben das Immunsystem angreifen.
Was wichtig ist, ist, dass man herausfindet, welche Bestandteile des Immunsystems sich verändert haben. Also was ist eigentlich notwendig, dass man im Immunsystem, dass man leben kann ohne die Teile des Immunsystems. Und darum fokussieren wir uns jetzt auch auf das angeborene Immunsystem und auf ganz viele andere Netzwerk, wo halt in dem komplexen Immunsystem drin sind und schauen, was hat sich wirklich verändert. Sind vielleicht gewisse Netzwerke expandiert worden, sind die wichtiger geworden in der Evolution, in dem Verlust von dem MHC? Und so könnte man eigentlich Erkenntnis gewinnen, jetzt gerade wenn es darum geht, zum Beispiel gegen HIV eine Immunabwehr zu machen, welche Bestandteile im Immunsystem könnten vielleicht medikamentös gestärkt werden.
Oder man könnte im besten Fall auch herausfinden, was man bei Organtransplantationen unternehmen könnte, damit das menschliche Immunsystem das neue Organ nicht abstoßt.
Natürlich ist es momentan ein riesiges Problem, dass das Leben lang muss man nachher immunsuppressiv nehmen, nach einer Organtransplantation. Und ultimativ, wenn man wirklich genau verstehen würde, was da passieren könnte, könnte man vielleicht wirklich direkt gewisse Teile des Immunsystems eigentlich boosten, also optimieren, verstärken, dass vielleicht die Immunsuppressiva nicht mehr gleich notwendig wären. Aber das ist schon sehr Zukunftsmusik. Also,
mal schauen. Der Olivia Roth ist es wichtig zu sagen, dass sie mit ihrem Team Grundlagenforschung macht. Also, dass sie nicht die Spezialistinnen und Spezialisten sind, die in den nächsten Jahren eine neue Therapie, zum Beispiel gegen HIV, werden herausbringen. Trotzdem könnte ihre Forschung mit Seepferdli und Seenadeln helfen, auch das menschliche Immunsystem besser zu verstehen. Für ihre Forschung werden sie übrigens künftig auch mit Seepferdli aus dem Zolli arbeiten. Das Geomar-Institut und der Zoo Basel haben schon länger eine Kooperation. Bis jetzt tauschen sie Wissen aus und künftig auch Tiere.
Und dann war eigentlich die Idee, wie der Zoo Basel wirklich sehr extrem gut ist drin, Seepferdli zu züchten und auch mehrere Arten von Seepferdli hat und die erfolgreich kann züchten, was sehr schwierig ist. Das sind tatsächlich sehr anspruchsvolle Tiere, die mehrmals täglich gefüttert werden. Und, Und wir können da nicht unendlich viele Arten jetzt halten in unseren Aquarien, weil wir relativ viel Tier brauchen und relativ wenig Platz haben. Und so ist die Idee eigentlich aufgekommen, wenn wir nicht wollen, Arten austauschen. Also dass vielleicht wirklich mehr vom Zoo Basel Nachzuchten von gewissen Seepferdli-Arten würde überkommen. Und mehr aber, wenn der Zoo Basel Interesse hat, auch ihnen würde Arten geben, die wir in der Ostsee haben, die wir hier bei uns im Labor eigentlich züchten. Und dass wir eigentlich zuerst mal anfangen mit dem Austausch von dir, aber durchaus zum Beispiel auch unsere Forschung haben mal im Zoo Basel vorstellen und vielleicht zeigen, was machen eigentlich wir, um hier auch Verbindung zu haben.
Wenn Olivia Roth auf Basel kommt, um die Seepferdli abzuholen, dann ist das aber bei weitem nicht der einzige Grund, warum sie in Zolli kommt.
Für mich ist auch der Zoo Basel, dadurch, dass ich in Basel studiert habe, irgendwie so ein bisschen back to the roots. Und jetzt im Sommer, als ich zu Basel war, ist tatsächlich der erste Gang in der Schweiz ist eigentlich ein Zoo gewesen, zusammen mit meinem Sohn, der auch sehr an Tier interessiert ist und speziell an Fisch natürlich.
Seepferdli sind also sehr spannende Tiere zum daran forschen. Sie sind schön zum im Zolli anschauen und dann sind sie für manche Leute auch einfach ein grosses Geschäft. Es gibt nämlich Länder, die mit Seepferdli einen regelrechten Handel betreiben. Für die Überwachung von dem Handel ist das Washingtoner Artenschutzabkommen CITES zuständig. CITES heisst auf Deutsch übersetzt Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten, freilebender Tiere und Pflanzen. Wir haben mit dem Leiter der CITES-Vollzugsbehörden in der Schweiz, Matthias Lörtscher, Kontakt aufgenommen und haben von ihm wissen, für was Seepferdli überhaupt gehandelt werden?
Der allergrösste Teil von dem Handel ist kommerziell, in grossem Stil, mit getrockneten Seepferdli. Und das geht grösstenteils auf Südostasien, vor allem China, Vietnam, Kambodscha, wo die in traditioneller Medizin verwendet werden.
Von getrockneten Seepferdli in Heilmittel verspricht man sich zum Beispiel die Reinigung vom Blut. Sie sollen gegen Herzbeschwerden oder Asthma helfen oder auch gegen Arthritis wirken. Gefangen und exportiert werden sie vor allem aus Südostasien.
Die Länder, die viel fahren, das ist vor allem in Asien, Thailand, Vietnam, auf den Philippinen wird da noch gefischt. Das sind vor allem die, die handeln. Ja.
Das Ziel des Washingtoner Artenschutzabkommen CITES ist es, den Handel mit Bewilligungen so zu regulieren, dass keine geförderten Tiere oder Pflanzen aussterben.
Also jedes Mal, wenn eine von den Arten lebend oder als Produkt über eine Grenze geht, muss da ein Zertifikat dabei sein. Und die Zertifikate erlauben noch eine Rückverfolgbarkeit bis zum Ursprungsland, wo das an der Natur entnommen worden ist oder wo das gezüchtet wurde. Und jedes Land hat eine wissenschaftliche Behörde, die wissenschaftlichen Aspekte anschaut, also Quoten festlegt und die Nachhaltigkeit überprüft. Und eine Vollzugsbehörde, die Bewilligungen macht, die die Kontrollen an der Grenze organisiert. Und die Schweiz ist das BLV, das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, für den Vollzug zuständig. Und wir haben Leute, die angestellt sind beim BLV, die an der Grenze die Kontrollen machen. Der Zoll sieht, was kommt. Es muss angemeldet werden beim Zoll. Also jede Sendung muss angemeldet werden. Und die Meldung wird nachher an die Kontrollstellen übermittelt. Und dort werden nachher die Sendungen, die lebenden Tiere, die Pflanzen, die Produkte müssen auch gezeigt werden und werden dort physisch kontrolliert. Und so können wir sicherstellen, dass was in die Schweiz kommt, legal ist.
Mit illegal gehandelten Seepferdli hat man hier in der Schweiz fast nie zu tun. Es kommt höchst selten mal vor, dass man zum Beispiel einen Schlüsselanhänger findet mit einem eingeschweißten Seepferdli drin. In Ländern wie China zum Beispiel, wo Seepferdli im grossen Stil importiert werden, ist so eine Kontrolle aber extrem wichtig. CITES geht es nicht darum, den Handel ganz zu verbieten, weil dann würde er einfach im Keimen stattfinden, sondern ihn möglichst nachhaltig zu gestalten.
Und wenn er nachhaltig ist, dann haben Leute ein Einkommen, dann haben die Arten weiterhin ihren Lebensraum und eine nachhaltige Nutzung kann also durchaus einen positiven Effekt haben auf bestimmte Arten.
Ein gutes Beispiel für einen sinnvollen, nachhaltigen Handel, der Tieren, Pflanzen und Menschen zugutekommt, ist der Handel mit Krokodilleder vom amerikanischen Alligator.
Das ist die Art, die am häufigsten weltweit gehandelt wird bezüglich eben Reptilleder. Ich habe gesagt, es kommen über eine Million Urneumbändchen, die größte aus Alligator in der Schweiz, jedes Jahr. Und wenn ihr in Louisiana den Sommer reist, dann habt ihr überall von den Alligatoren. Und das ist der Grund dafür, ist, dass das einfach ein stark überwachter, gemanagter und gemonitorter Handel ist. Und durch diesen Handel gibt es nach wie vor grosse Sumpfgebiete, wo die Art vorkommt, zusammen mit allen anderen Arten, die in diesen Sumpfgebieten vorkommen. Also eigentlich ganz plakativ gesagt, dass wenn man ein Urneumbändchen aus Krokodilleder hat, dann tut man Arten und Habitat schützen, was nicht so auf den ersten Blick intuitiv ist. Oder?
Übersetzt auf Seepferdli würde das also bedeuten, die Bestände in den Ländern gut zu überwachen, zu wissen, wie viele es wo noch hat und wie viele man entnehmen darf. Und dann beim Fischen gezielt Seepferdli holen. Oft ist nämlich das Problem, dass Seepferdli beim Fischen mit Schleppnetz einfach mit im Netz landen und so mehr gefangen werden als ursprünglich vorgesehen. Mit einem überwachten und gezielten Fang könnte also auch der Lebensraum der Seepferdli geschützt werden. Also zum Beispiel Korallenriff oder Seegraswiese. Der Matthias Lörtscher sagt, eine konstante Kontrolle der Fischerei sei wichtig. Noch viel wichtiger als ein absolutes Fangverbot. Man müsste daran denken,
dass eben ein absolutes Verbot häufig kontraproduktiv ist und eine kontrollierte, nachhaltige Nutzung der Arten und Lebensräume eher erhalten als eben ein komplettes Verbot.
Wir sind wie immer durch die Zolle gelaufen und haben noch Besucherinnen und Besucher nach ihren Fragen zum Seepferdli befragt. Und da ist auch einiges zusammengekommen. Und die würden wir Ihnen jetzt auch noch gerne stellen. Und ich würde sagen, wir schiessen doch einfach mal los.
Haben Seepferdli eigentlich Feinde im Wasser?
Ja, sie können von Blattköpfen zum Beispiel gefressen werden.
Blattköpfe?
Das sind... meint ihr auch Knochenfisch, Blattköpfe? Anglerfisch können sie nachstellen. Grosse Zackenbarschen zum Beispiel auch.
Ja, und wenn man über die Fische rausgeht, gibt es auch Seevögel. Also gerade das australische Tapfbuchseepferdli ist eine sehr bevorzugte Beute der Zwergpinguine, die im gleichen Lebensraum an der australischen Küste vorkommen. Die fressen da gerne Seepferdli.
Können die kleinen Seepferdchen sich selber verteidigen?
Das geht eigentlich über die Tarnung, in allererster Linie. Dass es gar nicht möchte auffallen, dass es sich langsam fortbewegt, dass es sicher Spitzenreiter in dem sind, die nahe verwandten Fetzenfische, die zu den Seenadeln und Seepferdli gehören, die sich wirklich als Seetang tarnen, die so Fortsätze auch haben und die sich so langsam fortbewegen, dass man meint, das ist es. Treibendes Blatt. Auf die verlassen sich sie in erster Linie die Tarnung. Jedes Seepferdli hat eigentlich auch einen Knochenpanzer, der aber nur einen gewissen Schutz bietet. Das ist vielleicht für kleinere Beutegreifer dann nicht zu knacken, aber wenn ein grosser Zackenbarsch oder ein Pinguin kommt, dann nützt auch der Knochenpanzer nicht mehr viel.
Die Seepferdli sehen so friedlich aus. Sind die Feind von irgendjemandem?
Ja, von diversen planktonischen Organismen, wie zum Beispiel, wie wir schon vorher angesprochen haben, die Schwebgarnelen. Die lieben es natürlich heiß. Verschiedene Fischlarven werden dann gefressen. Es können andere Krebstiere sein, die sie gerne verspeisen. Also Seepferdli sind sehr gefressige Räuber, die fast einen unstillbaren Appetit haben auf planktonische Organismen. Ja.
Sie haben ein relativ enges, kleines Röhrenmaul, wo es eigentlich praktisch unter Druck einsaugt. Es funktioniert eigentlich wie eine Pipette, wie wenn man innen pipettiert. Und alles, was eigentlich dort durchpasst, also ist in der Größe dann sehr reduziert auf wirklich eben kleinste Lebewesen. Aber alles, was durch das Röhrenmaul passt, das fressen sie eigentlich auch.
Leben Seepferdchen weit aussen im Meer oder eher noch am Strand? Oder eher tief unten oder weit oben? Also ist es theoretisch möglich, wenn man go baden an so eins anzuschwimmen?
Sowohl als auch, würde ich sagen. Also, es gibt, wie gesagt, viele Arten, die auf Seegraswiesen, zum Beispiel jetzt die Mittelmeerseepferdchen, die auf das spezialisiert sind. Das hat man natürlich eher in küstennäheren Gebieten. Es gibt aber die karibische Art, also das Langschnauzenseepferdchen, das wir haben, das kann man auch im offenen Meer antreffen, ist mir selber schon passiert. Es gibt auch Arten, wo sich zum Beispiel auf eine einzige Rindenkoralle spezialisiert haben. Das ist ein ganz kleines, das Knubbelseepferdchen. Das hat komplett Gestalt angenommen von dieser Rindenkoralle. Also es ist fast nicht zu sehen. Und ich glaube, dort muss man wirklich, ich glaube, selbst erfahrene Taucher finden, die nicht immer, weil man einfach nur Rindenkorallen sieht und kein Seepferdchen.
Wenn man im Vivarium bei den Seepferdchen zuschaut, dann sieht man manchmal, dass die sich mit den Schwänzen so ineinander verhängen. Können die das kontrollieren? Was ist das für ein Organ?
Also es ist schon, der Schwanz brauchen sie jetzt nicht groß zum Antreiben beim Schwimmen, sondern zum Festheben. Gerade wenn sie Küstennähe oder Seegraswiese vorkommen und sich eben, Dreil hat das vorher auch gut erklärt, wenn es Strömung gibt, dass sie eben nicht weggeschwemmt werden, sondern sie sind relativ ortstreu, dass sich also an ihren Korallen und an ihren Ästen, die es dort hat, können, festheben. Wenn es ein anderes Seepferdli ist, dann hebt es sich eben auch an dem fest. Und das sieht man häufig im Aquarium. Und dann eben, wie wir auch vorher gehört haben, gehört es zur Balz auch dazu. Dass also ein Paar, das balzet und letztlich dann auch zur Reihablage schreitet, über Stunden sich auch mit den Schwänzen ineinander verwickelt und einander festheben. Also wie uns ein Händchen geben, sozusagen.
Ich würde gerne noch kurz bei dem eben sich umschwimmen und umgarnen bleiben. Ich habe nämlich nicht mehr gelesen, dass wenn Seepferdchen am Flirten sind, würden sie nicht rot, sondern weiß. Stimmt das?
Also sie verändern die Farbe und das ist dann natürlich artspezifisch. Generell kann man auch sagen, dass sich eben Seepferdchen, je heller sie sich verfärben innerhalb von ihren artspezifischen Farbenspektrum, das sie haben können, desto wohler fühlen sie sich. Also ein dunkel gefärbtes Seepferdchen ist meistens eben kein gutes Anzeichen, dem geht es irgendwie nicht so gut. Und wenn sie am Balzen sind, geht es ihnen meistens gut. Und darum werden sie generell eher heller und darum wahrscheinlich eher weiß als dunkelrot. Ja.
Ist das in dem Fall auch etwas, das ich, wenn ich in die Zoo gehe, beobachten kann? Das heisst, ich kann mich auf die Farbe achten und je nachdem, je heller dass sie sind, weiss ich, da ist gerade etwas im Gang.
Ja, wobei es natürlich innerhalb vom Artspektrum bleibt. Also ein Seepferdchen, das generell eher eine dunkle Färbung hat, wird nicht einfach plötzlich ganz blütenrein weiss. Aber es wird einfach gegenüber dem normalen Farbspektrum ein bisschen heller. Und dazu muss man halt wissen, was ist das normale Farbspektrum von dem Seepferdchen. Oder wenn man mehrere Seepferdchen in einem Becken hat, was man ja meistens hat, da sie ja Gruppentiere sind, kann man auch individuell Unterschiede sehen. Und also gerade wenn man zwei Seepferdchen sieht, die sich am Schwanz heben und so durchs Aquarium gleiten und ein bisschen heller gefärbt sind als die anderen, dann kann man davon ausgehen, dass das ein Männchen und ein Weibchen ist, wo gerade zur Eiablage streiten. Aber eben, man kann dann stundenlang warten, bis da dazu kommt, weil das dauert wirklich lange bei den Seepferden.
Zum Schluss von dieser Sendung gibt es wie immer den Beobachtungstipp. Wir haben jetzt viel über Seepferdli-Schwangerschaften gehört. Dass es aber überhaupt zu einer Schwangerschaft kommen kann, wenn sich zuerst mal zwei Seepferdli finden. Rahel Lavater erklärt, wie man das Balzspiel der Seepferdli beobachten kann.
Also bei uns beim Schau-Aquarium haben sie sehr gute Chance, egal ob es am Morgen ist oder in der Nachmittag, balzende Tiere zu sehen, weil sie machen es am Morgen, sie machen es am Nachmittag. Also die Chance ist wirklich gross, dass man das Balzspiel kann beobachten.
Rahel Lavater und Fabian Schmidt, merci vielmals, dass Sie sich Zeit genommen haben und uns da eigentlich unter Wasser genommen haben zu diesen faszinierenden Tieren. Ja, jetzt bleibt uns eigentlich nur noch etwas, dass wir ans Schauaquarium gehen und schauen, was für Farben die Seepferdchen jetzt gerade im Moment haben und wer da mit wem genau rumschwimmt.
Zolli Radio.
Der Podcast aus dem Zoo Basel.